Wir haben uns gestern in Wiel getroffen, im Wieler Wald, vor dem Denkmal Neihammer gesagt, und ich kam gerade von der Kraftwerkseröffnung.
Und ich war am Rhein unterwegs, um mir das Hochwasser anzuschauen, weil das Thema Hochwasserschutz ist natürlich ein großes Thema für den Bund-Regionalverband am südlichen Oberrhein.
Ja, ich hatte am Tag vorher, war ich auch in Riegel schon, beim Zusammenfluss von Elz, Dreisam und so, und war sehr interessant, was da auch an Wasser runterkam.
Ja, man sieht einfach, dass da in den letzten Jahrzehnten doch heftig gesündigt wurde. Das heißt, wir haben hier keine Probleme, das Wasser fließt relativ schnell ab, wir haben unsere Bäche und Flüsse kanalisiert und jetzt läuft das Wasser schnell ab und bringt den Unterliegern, also den unten am Rhein, die große Probleme. Und deswegen müssen wir hier am Oberrhein schauen, wie können wir Hochwasserschutz mit Naturschutz verbinden, wie können wir Deichrückverlegungen machen, wie können wir hier umweltfreundlich und menschenfreundlich Wasser zurückhalten. Ich finde es deswegen eine ganz spannende Geschichte, weil wir haben uns als BUND jahrzehntelang darum gekümmert, dass das Wasser sauber wird in den Flüssen, und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass wir jetzt dass aus diesen gerad gestreckten Kanälen, dass aus denen wieder naturnahe Bäche werden, die auch die Möglichkeit schaffen, hier vor Ort Hochwasserrückhaltung zu betreiben.
Wird ja auch gemacht, oder? In Rheinhausen ist doch gerade dieses neue Ding praktisch fertig geworden, dieses Rückhaltebecken.
Und es gibt massive Konflikte. Es gibt entlang des ganzen Rheins, geht es ums integrierte Rheinprogramm, und da geht es um eine Verbindung von Hochwasserschutz und Naturschutz. Und da gibt es relativ viele Widerstände vor Ort. Und da gibt es eine ganz erstaunliche Geschichte, nämlich die, dass der BUND gemeinsam mit dem Staat manchmal auf Seiten zusammenarbeitet und dass es örtliche Bürgerinitiativen gibt, die da eine andere Meinung haben. Das heißt, die Anlieger stehen dem Hochwasserschutz eher ein bisschen kritisch gegenüber.
Und das Problem ist konkret, dass für sie Ackerflächen oder sonstige nutzbare Flächen verloren gehen, die praktisch, also verloren gehen im Sinne von, das wird ein Rückhaltebecken und wird ein, zweimal im Jahr überflutet.
Auch da wieder immer die Sünden der Vergangenheit. Das heißt, man hat in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten viel zu nah an den Rhein gebaut. Das heißt, man hat ins Tiefgestade gebaut, man hat in potenzielle Überflutungsflächen reingebaut. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, wo können wir Rückhalteflächen schaffen. Und da wehrt sich natürlich die Landwirtschaft dagegen. Aber gerade an solchen Tagen wie jetzt, wenn man in die Nachrichten schaut, dann sagen alle, man muss das machen, und in einer Woche ist das wieder vergessen.
Landwirtschaft, du hast schon das Stichwort gebracht. Ich war, wie gesagt, bei der Kraftwerkseröffnung. Es war natürlich nicht das KKW. Das habt ihr, ja, muss ich sagen, da war es noch für mich die Generation zu früh, hier in der Region erstmal verhindert. Aber eine Biogasanlage ist eingeweiht worden. Die zweite in Wiel. Dann direkt, wenn man von Forchheim nach Wiel fährt, gibt es nochmal eine. Also Biogas ist hier doch schon im Kommen, wenn man so will. Vielleicht ein, zwei Worte dazu, bevor wir zu der angekündigten Thema auch der Gentechnik kommen. Wie ist die Position, oder kannst du einen kurzen Überblick geben, wie es mit Biogas der Entwicklung aussieht in den letzten 5 Jahren so im Oberrhein, Breisgau-Region?
Also generell muss man sagen, dass wir erstmal den alternativen Energien sehr wohlwollend gegenüberstehen. A, wegen den Gefahren der Atomkraft, B, wegen den Gefahren des Klimawandels und C, weil wir einfach die Endlichkeit der atomarer fossilen Energievorräte erleben. Das heißt, in wenigen Jahrzehnten steuern wir auf eine gigantische Energiekrise zu. Da muss man aber dazu sagen, dass man auch immer schauen muss, was man macht. Und bei den Biogasanlagen wurde teilweise übertrieben. Also es kann tatsächlich sinnvoll sein, wenn man irgendwelche Abfallstoffe aus der Landwirtschaft nimmt. Im Moment hat es aber ein bisschen so die Auswirkungen, dass es zu einer massiven Vermeisung des Oberrheins beiträgt. Das heißt, wenn man in die Oberrheinebene hineinschaut im Sommer, dann sieht man eigentlich nur noch Mais, Mais, Mais. Und da müsste man teilweise auch zu besseren Lösungen kommen. Also ich denke, im Bereich der Biogasanlagen gab es zu Beginn der Entwicklung eine Euphorie. Und man sollte das jetzt doch ein bisschen stärker in die Schranken weisen.
Ja, und auch so der geschlossene Kreislauf der Biogasanlagen stellt sich für mich auch so ein bisschen in Frage, wenn man sieht, naja, es wird teilweise mit Gülle, teilweise natürlich auch mit Mais und Mischung meistens auch gemacht.
Und Ersatzstoffe auch teilweise. Es gibt ja auch ganz viele Stoffe in der Landwirtschaft, die früher weggeschmissen wurden oder sowas, die man ganz sinnvoll in Biogasanlagen verwendet. Aber der Hauptbestandteil ist einfach der Mais. Und du warst jetzt gerade in dem Bereich Endingen, Wiel, Weißweil, im Sommer ist das einfach eine große Maissteppe. Und da sollten wir ein bisschen davon wegkommen, auch wegen des Maiswurzelbohrers. Das heißt, auch da muss man irgendwann andere Feldfrüchte anbauen und andere Dinge, die in Biogasanlagen kommen, und nicht nur Mais, Mais, Mais.
Vielleicht auch nicht nur ein bisschen davon wegkommen, sondern wirklich davon wegnehmen. So ein bisschen Greening hat irgendwie der Abgeordnete im Europaparlament so gemeint zur GAP-Reform, zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Ich glaube, die Lehre aus dem Weltagrarbericht ist schon, weiter wie bisher ist keine Lösung. Wir müssen schon auch schauen, wie machen wir Landwirtschaft in Zukunft. Und ein bisschen weniger Mais ist, glaube ich, nicht unser Anspruch, oder?
Ja, vor allem geht es, also wenn du den globalen Aspekt reinbringst, dann müssen wir schauen, dass wir nicht die Nahrungsmittel, die die Hungernden brauchen, in unsere Tanks stecken. Das heißt, Energiesparen ist eine ganz wichtige Energiequelle, und wir müssen auch weg von der Verschwendungswirtschaft, die wir bei uns betreiben. Und das spielt sollte sich da natürlich auch in der Landwirtschaft niederschlagen.
Wir springen von Thema zu Thema. Gerade war der Hunger der Welt schon ein Thema. Mit diesem Anspruch sind die Gentechnikkonzerne, glaube ich, schon jeher angezogen und haben gesagt, wir wollen mit Gentechnik den Hunger bekämpfen.
Das war immer ein Propaganda-Aspekt. Also wie gesagt, wenn man eine neue gefährliche Technologie durchsetzen will, dann betreibt man Greenwash, dann versucht man das umweltschädliche Produkt, dem ein grünes Image zu geben. Und da war der Welthunger immer ein Argument der Genkonzerne, aber in Wirklichkeit ging es ihnen drum um ihre Profite.
Vielleicht dazu kurz einen kurzen historischen Abriss. Ich bin ja jetzt Baujahr 85, als hier die Proteste am 1. Juni 1995 in Bugingen stattfanden, hatte ich noch nicht so viel Ahnung, was Gentechnik überhaupt ist. Landwirtschaft fand ich schon interessant, aber davon habe ich erstmal nichts mitbekommen. Kannst du vielleicht kurz einen Abriss geben, was ist in dieser Zeit hier in der Region passiert?
Ja, also vielleicht der aktuelle Aufhänger. Im Moment ist ja so, dass sich die großen Konzerne europaweit aus der Gentechnikforschung zurückziehen. Und das sehe ich erstmal als ein Erfolg. Also es gibt wirklich mächtige Konzerne, Monsanto, Bayer, Syngenta, das sind große, mächtige Konzerne, die immer darauf gedrückt haben, auch in Europa ihre Gewinninteressen durchzusetzen, die Gentechnik durchzusetzen. Und da gab es jetzt diese Meldung, ja, dass sie sich ein Stück weit aus Europa zurückziehen. Und da schaue ich dann ganz gerne 18 Jahre zurück, weil vor 18 Jahren gab es europaweit die allerersten Aussaatversuche und die waren am Oberrhein, die waren in Bugingen im Markgräflerland. Das heißt, die Firma Van der Have, eine kleine holländische Gentechnikfirma, wollte in Bugingen Genmais aussäen. Und damals gab es dann in der Tradition von Wiel, des Wiel-Protestes, gab es zwei Sommer lang eine Ackerbesetzung. An Wiel erinnern sich heute alle, aber an die Ackerbesetzung in Bugingen erinnert sich eigentlich keiner mehr. War nicht so spektakulär, es gab keine großen Polizeieinsätze. Aber ich weiß, dass wir damals zwei Sommer lang jeweils 3-4 Monate auf dem Acker saßen. Da gab es ein großes Anti-Gen-Camp. Und diese Erfolge von heute, da denke ich, dass da ein Würzelchen, eine wichtige Wurzel liegt da sicher auch in Bugingen in Südbaden. Und als aller Ackerbesetzer und Bundgeschäftsführer freue ich mich natürlich darüber.
Trotzdem muss man natürlich sagen, du hast schon gesagt, Monsanto zieht sich und andere Gentechnikkonzerne, ist ja schon wichtig auch zu sehen, dass es nicht nur Monsanto ist, die Gentechnikpflanzen machen, ziehen sich ein Stück weit aus Europa mit zurück. Aber sind wir Monsanto jetzt damit los?
Nee, also wie gesagt, das ist jetzt erstmal eine Ankündigung. Man muss schauen, was draus wird. Ich denke, es ist ein Teilerfolg, so beschreiben wir das auch als BUND. Aber sie werden natürlich versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Also da gibt es ja die verschiedensten Durchsetzungsstrategien. Eine von diesen Durchsetzungsstrategien ist die, dass man versucht, Genfelder anzulegen. Haben wir in Bugingen verhindert. Die andere ist, dass man versucht, immer mehr genverunreinigtes Saatgut auf den Markt zu bringen. Das heißt, dass man die Leute einfach daran gewöhnt, dass irgendwann so eine Grunddurchseuchung gibt. Und diese Durchsetzungsstrategien, da muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Trotz allem würde ich sagen, es ist ein Teilerfolg. Und ich erlebe in der Umweltbewegung auch immer wieder, dass man sagt, die Welt ist schlecht und wir haben nichts erreicht und sowas. Während ich finde, wir haben hier am Oberrhein Erfolge erzielt. Da gehören diese zwei Sommer im Gencamp dazu. Und ich finde, wir sollten diese Erfolge durchaus auch selbstbewusst feiern.
Bin ich auch deiner Meinung, so Erfolge soll man auch feiern. Trotzdem ist die Gefahr der Gentechnik, denke ich, muss man schon nochmal ein Auge drauf werfen. Gab es nicht in Basel oder in der Schweiz, ich glaube, es war in Basel sogar, im letzten Jahr Funde, wo sie gesagt haben, die gewisse Pflanzen, die sie einfach untersucht haben, sind schon gentechnisch verunreinigt, obwohl es überhaupt keine Lizenz für den Anbau dieses gentechnischen Pflanze gab.
Das ist das, was ich ja angesprochen habe. Also es gibt die verschiedensten Durchsetzungsstrategien und da ist diese Vermischung eigentlich so eine dieser Durchsetzungsstrategien. Im Moment haben die Bürger und Bürgerinnen ja noch die Wahl zwischen 100% gentechnisch verunreinigt und zwischen 100% sauberer Nahrung. Und im Prinzip wollen die Genkonzerne Akzeptanz erreichen, indem sie für so eine Grunddurchseuchung sorgen. Das heißt, dass also einfach ein geringer Bestandteil des Saatguts ist gentechnisch verunreinigt und das führt dann irgendwann dazu, dass man nicht mehr diese Wahl hat, sondern dass im Prinzip überall so eine Grundbelastung da ist und dass dann die Leute sagen, jetzt ist mir wurscht. Das heißt, diese Durchsetzungsstrategien verändern sich und wie jetzt die neuen Strategien von Monsanto und Co. aussehen, das wird man sehen, aber wie gesagt, wir werden uns auch als BUND drum kümmern und werden versuchen, uns dagegen zu wehren.
Ich denke, ein interessanter Punkt ist da auch das Freihandelsabkommen, das gerade zwischen der Europäischen Union und Amerika verhandelt wird, in den USA, in den Vereinigten Staaten. Da geht es zum Beispiel auch darum, die verschiedenen Bio-Richtlinien anzuerkennen. Und das USDA Organic, da ist schon, ich glaube, bis zu 1% gentechnischer Kontaminierung ist dort schon drin und ist trotzdem noch Bio, wird trotzdem noch gelabelt.
Ja, auch das ist so ein Thema, dieses Freihandelsabkommen zwischen Europa und zwischen den USA, was das wird uns massive Veränderungen bringen, das wird uns massive Einschnitte bringen. Und auch da finde ich es ganz erstaunlich. Man hört von den Umweltverbänden und von den anderen NGOs relativ wenig, aber der BUND am südlichen Oberrhein hat sich kritisch dazu geäußert. Und ich denke, wir müssen in diese Debatte einsteigen. Was ich im Moment erlebe, so positiv mit einem Lachen und einem weinenden Auge, ist, dass es im Moment immer mehr Leute gibt, die so städtisches Gärtnern machen, die versuchen, Freiräume sich zurückzuerobern. Und das aber dabei bei diesem individuellen Ansatz, der politische Ansatz, ein bisschen aus den Augen verloren wird. Und ich denke, man braucht beides. Man braucht dieses Urban Gardening und man braucht diese Kampagnen und diese Bewegung, die da anläuft, ist gut, aber die muss sicher auch politischer werden. Und da gehört das Thema Gentechnik dazu und da gehören Themen dazu, wie dieses geplante Freihandelsabkommen zwischen USA und Europa.
Und da gehören auch die Landwirte und Landwirtinnen dazu, die jetzt schon den Großteil der Lebensmittel auch in Europa produzieren. Also urbanes Gärtnern, schön, mit politischem Anstrich, aber auch nicht die Produzenten vergessen, die auch Massen produzieren. Also Massen im Sinne von, die wirklich Menschen ernähren und nicht nur die Tomaten mit den Tomaten den Parkplatz schöner machen. Genau. Ich sag mal, vielen Dank, Axel Meyer, und gebe zurück ins Studio zu Sebastian.